Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Over-Podcast und dieses Mal im Angebot Spider-Man Homecoming. The Toffer-Over. Ja, es ist die alte Leier wieder, diese Comicbuchverfilmungen. Ich werde sie nicht so ganz los. Ich gebe zu, ich werde es selber langsam ein bisschen leid. Aber ich muss mir auch selber eingestehen, so ganz kann ich mich dieser Popkultur an dieser Stelle nicht entziehen. Aber so viel sei vorab gesagt, ich selber hatte keine großen Erwartungen an diesen neuen Spider-Man. Ich brauche auch keinen neuen Spider-Man-Film. Ich mochte die ursprünglichen von Sam Raimi ganz gern. Also den ersten mag ich sogar ziemlich gern für den Superheldenfilm. Teil 2 und Teil 3 waren dann ganz okay für mich. Und der Tobey Maguire ist so mein Lieblings-Spider-Man gewesen. Und das kann man auch jetzt gleich mal vorab sagen, ohne dass man groß so den gesamten Inhalt dieses Podcasts spoilert. Bleibt auch so. Also ich bin ein Tobey Maguire-Mensch, was diese Rolle angeht und was auch die Art angeht, wie man diese Figur und dieses Universum verarbeitet. Aber was heißt das genau? Also ich mache mir immer meine Pro- und Kontralisten und das tue ich dieses Mal auch. Und jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn so bei Pro stehen? Was man als allererstes sagen kann, was sehr angenehm an dieser neuen Version ist, ist, dass es keine Origin-Story ist. Also nicht wieder uns erzählt wird, wo Spider-Man herkommt, was seine Geschichte ist, was ist seine Motivation, woher hat er seine Superkräfte. All das brauchen wir wirklich nicht mehr hören. Das ist wie wenn man mir noch einmal erzählt, wieso Batman irgendwie gegen Verbrecher vorgeht, weil seine Eltern tot sind. Also wenn ich das nochmal hören muss in den nächsten 2, 3 Jahren, ich glaube, dann weiß ich nicht, dann fange ich mitten im Kinosaal als Kotzen an oder so. Also man kann auch irgendwann mal was voraussetzen bei den Zuschauern und das tut man hier Gott sei Dank auch und erklärt uns eben nicht nochmal, was mit Onkel Ben passiert ist und von wegen Great Power, with Great Power comes Great Responsibility. Das erspart man uns hier und das ist ganz klar ein Pluspunkt, den ich diesen Film auch gut schreiben möchte. Generell das Setting dieses Films ist auch ein bisschen anders, was auch ein bisschen angenehmer für mich ist. Es wurde in den vorherigen Versionen von Spider-Man schon auch immer erzählt, dass er ein Schüler ist in irgendeiner Form, eben an der Highschool und so. Aber die Schauspieler, die ihn verkörpert haben, waren meistens eigentlich viel zu alt dafür. Und Tom Holland, der jetzt der neue Spider-Man ist, ist tatsächlich noch so jung, dass man das halbwegs verkaufen kann. Er ist 19 und soll so circa einen 15-Jährigen spielen. Es haut nicht so ganz hin, aber es ist okay. Es geht. Und man verlagert generell den Fokus dieses Films schon deutlich mehr auf diesen Teil seines Lebens, also im Spider-Man, also in Sam Raimi-Film zum Beispiel, ist es ja schon sehr beziehungslastig dann relativ schnell und es geht viel um seine Liebe zu Mary Jane und seine Flirterei. Das ist hier schon auch drin, aber generell lässt man auch hier mehr Raum für das Privatleben dieser Figur und ja, für diese ja allgemeinen Probleme, die ein Teenager eben hat. Und das ist nicht störend in dieser Situation, finde ich. Also es passt hier ganz gut rein. Und genau, das ist so das Setting, also wir bekommen halt mit, dass ja, er schon Spider-Man ist, wenn der Film losgeht, so viel kann man sagen, und ja, aber es noch nicht so wirklich in dieser Rolle zurechtgefunden hat, eben gern mehr zu tun hätte, denn der Spider-Man kam ja bereits in Captain America Civil War vor und hat da ja schon so bei den ganz großen Sachen mitgespielt und jetzt ist er so, fährt er wieder so ein bisschen zurück und es ist alles wieder so ein bisschen eben zurückgefahren auf diesen ursprünglichen Ruf, den Spider-Man hat, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Also er soll sich mehr mit seiner Gegend da beschäftigen und weniger die großen globalen Katastrophen jetzt hier verhindern oder sich da einmischen. In dem Film kommt auch Iron Man vor, das ist auch kein Spoiler, das ist im Trailer sofort offensichtlich und klar drin. Sie arbeiten ganz klar Iron Man und somit auch dieses Marvel Cinematic Universe jetzt auch in Spider-Man ein, nachdem man ja jetzt dann scheinbar mit Sony einen Deal hingekriegt hat, dass eben Spider-Man schon irgendwie wieder so teilweise jetzt Marvel gehört, aber auch nicht. Oder ach, das ist mir alles zu kompliziert, aber auf jeden Fall sind ganz klare Referenzpunkte zu dem größeren Ganzen da. Und das gelingt immer unterschiedlich gut natürlich. Aber was man hier auf jeden Fall noch als positiv herausheben muss, gerade wenn man bedenkt, dass diese Filme immer nicht so ganz mehr für sich alleine stehen dürfen, sondern immer ja, in so einen riesen Kontext gezogen werden und alles muss immer eine Anspielung auf das sein und auf das sein und irgendwie kriegt man nicht mehr so richtig einzelne Filme und was da eigentlich meistens richtig stark darunter leidet, vor allem bei Marvel, ist die Figur des Bösewichts. Also das ist keine neue Kritik, das ist sehr altbekannt, das kann man bei jedem, fast jedem Marvel-Film sagen, dass der Bösewicht, der Gegenspieler, immer sehr unterentwickelt ist, was seine Figur, seinen Charakter angeht und seine Motivation. Und das, muss ich hier tatsächlich sagen, ist nicht so in Spider-Man Homecoming. Es ist nicht so eine ganz neue Idee, die man mit diesem Bösewicht macht, angeht. Darauf gehe ich dann in den Spoilern ein. Noch ein, aber das ist grundsätzlich trotzdem was man hervorheben muss. Man hat hier Michael Keaton gecastet als den Gegenspieler, als Vulture, also eben zu Deutsch der Geier. Wird, glaube ich, im Film nicht ein einziges Mal gesagt, der Name. Aber ja, wenn man so ein bisschen dann die Comics kennt, weiß man, welche Figur das sein soll. Ist im Grunde ein großer Typ mit riesigen Flügeln und also mit so mechanischen Flügeln und der ja halt Dinge tut, die Spider-Man nicht gut findet. So kann man da eigentlich sagen, so kann man das eigentlich sehr simpel zusammenfassen. Aber Michael Keaton ist halt ein guter Schauspieler und der holt halt auch ein bisschen mehr raus und ist nicht so zweidimensional. Das ist generell was, wo die Spider-Man-Filme über die letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, keine Ahnung, wie lange der erste schon her ist. Ich glaube, 15 Jahre ist es her. Da holen die generell immer ein bisschen mehr raus, weil sie wirklich gute Schauspieler casten in ihre Rollen. Also bis ganz zurück zu Spider-Man 1 von Sam Raimi, ich glaube 2002, wo man halt Willem Dafoe als Norman Osborn hatte, ein großartiger Schauspieler, der natürlich dieser Rolle auch viel verliehen hat und viel Tiefe gegeben hat, selbst wenn es nicht auf der Drehbuchseite stand. Aber wenn du einen guten Schauspieler hast, der sich auch reinhängt, dann macht das sehr viel auch mit der Ausdruckskraft so einer Figur schon aus. Und man hat das mit Michael Keaton definitiv auch wieder hinbekommen, dass man einen Schauspieler castet, der gut reinpasst hier, also ist auch gut besetzt als Vulture. Vulture ist so ein, rein optisch ist es so ein Bösewicht, der eben eher ein bisschen älter ist, ein älterer Mann und sehr faltiges Gesicht hat. Also ich möchte jetzt Michael Keaton nicht zu nahe treten, aber Michael Keaton altert definitiv und man sieht es ihm an, was ihm nicht böse gemeint ist, aber er passt optisch echt ganz gut in die Rolle. Und er holt auch das raus, was man aus der Rolle rausholen kann, obwohl man ihm jetzt nicht unglaublich eine originelle Geschichte unbedingt gibt, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich gehe in den Spoilern dann noch ein bisschen genauer darauf ein, warum man hier nicht so ganz das Rad neu erfunden hat. Aber manchmal stimmt es eben auch. If it ain't broken, don't fix it. Und das ist hier wahr. Also man hat sich hier so ein bisschen auf ein paar alte Themen bezogen oder Themen, die schon einmal in Spider-Man-Filmen vorkamen. Und ich fand das nicht störend an dieser Stelle. So viel war das dann eigentlich auch schon, was die positiven Sachen angeht, muss ich leider sagen. Denn der Film, es ist kein katastrophal schlechter Film. Es ist ein Film, der wirklich unglaublich exakt dem entspricht, was ich erwartet habe. Und zwar schon wieder ein neuer Spider-Man-Film. Und genau das ist es halt. Und deswegen gibt es natürlich Punkte, die nicht so ganz hinhauen für mich. Also es ist zum einen schon dieser sehr starke Bezug. Es verschlimmert sich mit jedem einzelnen Marvel-Film immer mehr, dass diese Filme nicht mehr für sich selber stehen. Und man hat andauernd irgendwelche kleinen Jokes und kleine Sprüche und mittlerweile ist die Quote nicht mehr so gut. Also in diesem Film werden auch alle drei Sätze gefühlt Witze erzählt und es funktioniert aber nur noch jeder fünfte oder so. Also wird langsam ein bisschen schwach dann einfach was den Humor angeht, weil man es einfach zu sehr erzwingt. Und was man auch sehr natürlich erzwingt, weil das einfach diese Vorgabe von Disney ist, alles muss verbunden sein, alles muss connected sein. Dieser Film steht nicht für sich alleine, sondern muss ganz klar immer sagen, hey, es gibt hier noch Thor in der Welt, es gibt Hulk und etc. pp. Und ich bin ein Fan von Easter Eggs, wenn sie subtil und gut gemacht sind. Und dieser Film hat beides, aber er hat halt leider viele von diesen sehr plumpen Easter Eggs. Also die guten, mal ein gutes Beispiel zu nennen, in der Highschool von Peter Parker, wo er rumläuft, da hängt zum Beispiel an der Wand mal ein Bild vom Vater von Tony Stark, also von Robert Downey Juniors Rollenvater. Und es hängt da einfach. Es bezieht sich auch in diesem Moment keiner auf dieses Bild, aber es hängt da und wenn man aufgepasst hat in diesem Moment, sieht man es. Oder es kommt auch ein Gegenspieler vor in diesem Film und es wird eine subtile Anspielung auf dessen Comic-Kostüm gemacht, was er in diesem Film nicht trägt, aber es wird ja dezent durch Kostüme rübergebracht und das sind die guten Easter Eggs für mich. Das ist dann was eben, hey, so ein kleiner Hommage für die Fans oder die Leute, die sich ein bisschen auskennen, aber es bringt den Film nicht zu einem Stopp und zwingt uns nicht, uns kurz zu wundern, was ist jetzt hier gemeint, was ist hier los? Und eben, dieser Film hat leider nicht so viele von diesen guten, dezenten Easter Eggs, sondern hat eher diese ja, sehr offensichtlichen und sehr prägnanten. Was natürlich daran liegt, dass man sich entschieden hat, Tony Stark und somit Iron Man so in diese Mentorrolle zu schieben. Also er sponsert auch das Equipment von Peter Parker, er sponsert ihm seinen Hightech-Anzug, den er in diesem Teil hat. Was auch ein bisschen ein Unterschied ist zu vorherigen Teilen, dass es dieses Mal ja, ein sehr, sehr technisch versierter Spider-Man ist. Also hier geht es nicht mehr nur um seine ja, Spinnennetz-Schießgeräte da und so, sondern es ist alles Mögliche. Er hat einen kompletten Computer in diesem Anzug, in diesem hauchdünnen Anzug. Und ja, also das ist auch eine Veränderung. Ja, ich finde jetzt weder positiv noch negativ. Das passt schon irgendwie zu Spider-Man, dass es viel um Technik geht. Die Gegner sind ja auch immer sehr technisch und wissenschaftlich angehaucht. Aber man merkt eben, wie man schon ganz klar hier dieses Branding betreibt und ganz klar diesen Film in ein großes Ganzes drückt und nicht den jetzt unbedingt völlig frei sein lässt. Und ja, also so geht es leider auch weiter mit diesen, mit meinen Punkten. Es ist leider eben, diese Jokes fallen für mich an vielen Stellen flach. An sich bringt der Film auch nicht so viel Neues. Also man muss jetzt überlegen, das ist der sechste Spider-Man-Film innerhalb von 15 Jahren, wenn ich das jetzt richtig rechne. Lassen wir es 16 Jahre sein oder 17. Aber sechs Filme in dieser Zeit. Also er ist wirklich auf so einem Level wie Batman, wo unglaublich viele Filme einfach rauskommen. Und leider ist hier einfach das Problem, man bringt nicht so viel Neues. Man hätte vielleicht dieser Figur auch mal ein paar Jahre Auszeit lassen müssen. Der letzte Andrew Garfield-Film ist, glaube ich, von 2014 oder so. Es ist halt wirklich noch nicht lang her. Und jetzt ist eigentlich schon wieder ein Reboot am Start. Das ist der dritte Spider-Man-Schauspieler auch innerhalb von 15 Jahren. Und ich glaube, diese Figur hätte es gut getan, so wie Batman, dass man eine lange Pause hat. Also zwischen George Clooneys Batman und Christian Bales Version waren einfach Jahre. Da war wirklich Zeit dazwischen. Da ist es dann okay, dass man aber wieder einen neuen Ansatz wagt. Spider-Man hat diese Zeit nicht bekommen und ich finde, man spürt's. Also ich zumindest. Deswegen war ich auch nicht so gehypt auf diesen Film, sondern habe mir gedacht, ja, gucke ich mal an, weil eignet sich auch super für einen Podcast. Und so ganz grundsätzlich sind mir Comicbuchfilme jetzt nicht komplett egal. Ich finde die schon mal ganz unterhaltsam. Und ich finde auch bei Spider-Man eine interessante Figur. Aber ja, es war mehr so, ja, aus Gewohnheit fast schon, den anzugucken. Und das hat er auch erfüllt, diese Gewohnheitssachen. Was er leider nicht so schön gemacht hat wie alte Teile. Also ich beziehe mich meistens auf die alten Spider-Man-Filme, die von Sam Raimi. Ich habe die Amazing Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield beide nicht gesehen. Ich habe viele Szenen aus den Filmen gesehen, aber ich habe sie nie in voller Länge geguckt, weil ich mit Andrew Garfield als Spider-Man nicht warm wurde, als Peter Parker. Und deswegen beziehe ich mich meistens auf die noch älteren eben. Und da war die Action auch besser. Also auch wenn man ja diesen Film aus einem Action-Standpunkt heraus sieht, fand ich es früher besser. In diesem Teil ist es oft sehr wackelig und verrückelt und aber bewusst, also sehr absichtlich, also auch virtuelle Kamerafahrten, die vollkommen wirr sind und unübersichtlich, meiner Meinung nach. Nicht in allen Belangen. Also es gibt schon Action-Sequenzen oder Planszenen, wo man sieht, okay, man versteht, was hier vor sich geht. Aber gerade wenn sich Spider-Man dann mit seinem Gegenspieler kloppt zum Beispiel, ist mir überhaupt nicht mehr klar, was los ist. Also man hat in den alten Teilen das immer ganz, ganz nett gelöst, dass man dadurch, dass Spider-Man ja diesen, wie sagt man das? Im Deutschen weiß ich gar nicht, wie es heißt. Also Spider-Sense ist es im Englischen, also sein Spinnensinn, sowas. Wodurch er ja Gefahren zum Beispiel bemerkt, kurz bevor sie auftreten. Und man hat das in diesem Film nicht so präsent gemacht. Also das heißt nicht, dass er diese Fähigkeiten nicht hat. Aber in den alten Teilen hat man halt dann oft mit Slow Motion gearbeitet. Und dadurch dann vermittelt, wie Spider-Man jetzt sehr schnell und übermenschlich schnell auch auf Situationen reagieren kann. Und ich verstehe, dass man eben nicht immer alles visuell wiederholen will, aber das war halt ein sehr, sehr guter Kniff und es hat auch die Action übersichtlich gemacht und auch schön. Also es sah dann auch gut aus. Also da hat man Effekte dann an den richtigen Stellen eingesetzt. Und hier ist es mir dann oft zu wirr. Ich weiß dann überhaupt nicht mehr, was los ist und wer wo gerade durch die Gegend fliegt. Und ja, also die Action fand ich nicht so toll. Mein Problem ist dabei auch, dass Spider-Man in dieser Version hier im Grunde unzerstörbar ist, wenn es der Plot verlangt. Also ich weiß, er hat Superkräfte und er ist übernatürlich stark und er hält auf sich ja mehr aus als ein normaler Mensch. Aber der Plot sucht sich aus, wann Spider-Man so unglaublich unzerstörbar sein soll. Und damit habe ich dann ein Problem als Zuschauer. Da fühle ich mich dann ein bisschen vorgeführt und hebt mich auch automatisch aus der Spannung des Films. Ich kann automatisch nicht mehr so stark mit der Figur connecten, weil ich mir halt denke, okay, also es gibt dann Szenarien. Ich mache jetzt dann auch gleich mal einen Spoiler-Cut, damit man da etwas klarer drüber reden kann. Aber unterm Strich kann ich sagen, wenn man ein totaler Spider-Man-Film-Fan ist oder auch ein totaler Fan von dem Marvel-Universum und jeden Film gefeiert hat, natürlich, guckt euch diesen Film an. Ist wunderbar, er wird auch niemanden bis ins Mark hinein verletzen oder so. Aber erwartet hier nicht was Neues, was Revolutionäres in irgendeiner Form. Es ist ein sehr durchschnittlicher Film und ich habe ja schon öfter gesagt, mir sind mittlerweile wirklich Filme lieber, die mutig sind und was versuchen und dabei dann vielleicht scheitern. Das ist mir mittlerweile lieber als Filme, die es so safe spielen und einfach nur so, als hätte man eine Checkliste vor sich und die wird abgehakt. Das ist halt so ein klassisches Beispiel hier mit diesem Spider-Man-Film. Hier wird der Zuschauer bis auf ein, zwei Momente nicht herausgefordert. Also der Film hat tatsächlich einen Twist, den ich in dem Moment nicht kommen sah. Sei es vielleicht meiner Aufmerksamkeit dann geschuldet oder so. Vielleicht war es für andere auch ganz klar, aber er hat tatsächlich einen Twist, der für mich überraschend war. Aber ansonsten spielt er es schon sehr standardmäßig runter, das Stück. Gut, hier dann mal einen Schnitt, einen Cut für die Spoiler.
Spoiler Warning.
Und zwar, was ich noch sagen wollte zu der Action und auch zu diesem Punkt, den ich erwähnt habe, dass Spider-Man so unzerstörbar ist, wenn es die Handlung und das Drehbuch erfordert. Ganz simples Beispiel ist einfach, dass er im Film ja mal eine Szene hat, wo er in einem Container ist, auf einem Lastwagen und vergisst, dass über ihm die Decke ist und also dass da nicht mehr offen ist. Und dann springt er hoch und verliert das Bewusstsein. Er springt da mit dem Kopf dran, ist ohnmächtig. Für mich erstmal vollkommen logisch. Ist klar, wenn man als Mensch irgendwo mit dem Kopf, mit keine Ahnung, voller Wucht dagegen hüpft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man das Bewusstsein verliert. Problem ist halt, dass der Film an anderen Stellen, die viel, viel übertriebener auch sind, diese Figuren nicht in irgendeiner Form Schaden eigentlich nehmen lässt. Also das Finale besteht aus einem Flugzeugabsturz, also einem sprichwörtlichen Flugzeugabsturz, bei dem er draußen am Flugzeug dranhängt, was vielleicht besser sein mag, was die Verletzungen angeht, als wenn er im Flugzeug gewesen wäre, okay. Aber trotzdem, er stürzt mit einem verdammten Flugzeug ab und steht einfach wieder auf, nachdem er sich kurz im Sand schüttelt. Das ist für mich einfach, da falle ich völlig raus aus diesem Bezug zu dieser Figur. Das ist genau das, was Batman so gut macht, dass Batman ein Mensch ist und man mir das auch meistens versucht zu vermitteln und auch zeigt, es gibt Grenzen für diese Figur und seine physischen Handlungen. Und in den alten Spider-Man-Filmen war das auch so. Also natürlich war das ein starker, überdurchschnittlich schneller Superheld. Aber er hatte Punkte, wo er geblutet hat und wo er K.O. gegangen ist und wo er an seine körperlichen Grenzen geriet. Und bei diesen neuen Filmen scheint man das überhaupt nicht mehr im Fokus zu haben, sondern denkt sich eigentlich eher, ja, lass uns eine coole Action-Szene schreiben. Und letzten Endes haut das dann schon alles hin. Und im Film gibt es ein paar so Stellen, wo man sagen muss, also keine Ahnung, was ist jetzt eigentlich also wie viel hält diese Figur eigentlich aus? Es ist halt nicht konsequent. Da müsste man halt sagen, okay, ich habe hier einen Superman-Verschnitt und dem macht gar nichts aus. Aber man kann nicht dann sich für manche Szenen entscheiden und sagen, okay, hier finden wir es jetzt als Übergang ganz praktisch, wenn er mal ohnmächtig wird, weil das treibt die Handlung an der Stelle voran. Auch wenn es nicht logisch ist. Also das ist für mich dann einfach ein bisschen blöd und das hat mich hier auf jeden Fall gestört. Ich habe schon erwähnt, die Jokes fallen flach auch ein bisschen. Was Michael Keaton angeht und was auch diesen Twist angeht, den ich angesprochen habe, das muss ich zugeben, wenn ich noch bei den Pro-Sachen was finden sollte. Man hat eben diesem Bösewicht eine ganz nette Story gegeben. Es ist nicht eine so richtig neue Story. Wenn man genauer darüber nachdenkt, ich habe das mit einem Kumpel im Kino geguckt und wir haben uns dann danach kurz darüber unterhalten und dann wurde es noch klarer, dass ja, Michael Keatons Figur hier als der Geier, The Vulture, die gleiche Story bekommt, die auch der grüne Kobold, The Green Goblin, also eben Willem Dafoe, im ersten Spider-Man-Film hat. Also in beiden Fällen ist der Bösewicht der Vater eines Mitschülers von Spider-Man. Check. Also in einem Fall eben sein Prom-Date und im anderen Fall eben Harry Osborn. In beiden Fällen enttarnt der Bösewicht Peter Parker in einer Szene, in der sie einfach eine persönliche Konversation führen, was natürlich gut inszeniert ist, absolut. Aber man muss halt einfach zugeben, es ist recycelt. Also man hat hier definitiv Ideen neu abgemixt und sie haben funktioniert. Also ich fand es auch, das war mein Highlight in diesem Film, relativ zum Ende hin, also vor dem großen Finale, wo man eben diese Autofahrt hat mit Peter, seiner Freundin und dem Vater und man so merkt, ah, jetzt kommt er dahinter und das war gut inszeniert, das war auch ein bisschen spannend, aber eben es war sehr, sehr recycelt. Es war ganz eindeutig, woher diese Inspiration kam, auch wenn man sie, vielleicht haben sie es auch unbewusst gemacht, aber das war schon sehr eindeutig Spider-Man 1, dass man das hier nochmal genutzt hat und das muss man schon sagen. Aber ich habe diesen Twist nicht kommen sehen, als er bei ihr klingelt und sie für dieses Date abholen will und Michael Keaton die Tür aufmacht. Ich muss sagen, in dem Moment saß ich da und dachte mir, okay, you got me, weil ich habe einfach das überhaupt, ich habe diese zwei Handlungen einfach überhaupt nicht connected. Ich habe einfach das komplett separat gesehen. Das ist ihnen an dieser Stelle gelungen, das ist auf jeden Fall noch ein Pluspunkt. Und sie setzen es eben auch gut um. Michael Keaton bekommt dadurch eine Story, er bekommt genug Begründung für mich, warum er so ist, wie er ist. Allein schon, dass man den Film eröffnet mit ihm, dass das Erste, was man in diesem Film sieht, Michael Keaton und seine Background-Story so ist oder seine Motivation auch an einem gewissen Punkt, und man ihn auch etabliert in dieser Geschichte. Was ist das für ein Typ? Wie passt der hier rein in dieses ganze Superhelden-Ding? Das hat gut funktioniert. Man hat hier den richtigen Ansatz gefunden, auf jeden Fall. Aber ja, unterm Strich bleiben für mich natürlich zu viele lauwarme Momente und zu viele Dinge, die ja den Film ein bisschen runterziehen, und dann gibt es zu wenig Neues. Es gibt zu wenig, was man macht mit der Figur des Peter Parker auch nichts Neues. Also man gibt ihm natürlich einen neuen Anzug und mehr Hightech und so, aber die Figur, die eigentliche, die Person, der Charakter ist für mich in dem Fall völlig austauschbar. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe hier irgendeine neue Facette, die man an ihm findet, und das ist schade, dass man das nicht so ganz hingekriegt. Auch die Action eben ist zu konfus für meine Verhältnisse. Also es gab einfach bestimmte Action-Set-Pieces, Szenen, wo ich sagen musste, ich hatte keine Ahnung mehr, was vor sich geht. Mir war nur klar, ja, am Ende wird dann schon Spider-Man triumphierend dort stehen. Und so war es ja auch. Also es war immer, hat keine gröberen Überraschungen gegeben, abseits dieses kleinen erzählerischen Twists dann, der gut war, absolut, will ich nicht runterspielen. Aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig für einen Film, der mehr als 2 Stunden dauert. Und so kann ich unterm Strich Spider-Man nicht wirklich empfehlen. Ich hätte mir auch einfach mehr, ja, da hätte ich mir visuell auch mehr erhofft. Also das war in diesen Spider-Man-Filmen früher immer, ja, toll anzusehen, wenn er durch die Hochhäuser schwingt und so. Und das macht er hier natürlich gar nicht. Es ist natürlich ein bisschen motiviert. Man sagt, hey, habt ihr euch sicher alle mal gefragt, was ist denn, wenn Spider-Man nicht gerade durch das Zentrum von Manhattan schwingt, sondern halt so ein bisschen durch eine Nachbarschaft mit niedrigen Häusern und kleinen Bäumen. Das ist ein lustiger Gedanke, absolut. Das finde ich auch eine nette Stelle, die ich nicht erwähnt habe vorher, sowas mit reinzunehmen. Aber eben, man büßt es dann zu stark ein. An gewissen Stellen hätte ich es mir dann doch gewünscht, dass da ein bisschen mehr zu sehen ist, ein bisschen mehr extravagante Kamerafahrten, ein bisschen mehr tolle, sinnvoll genutzte Effekte. Also die großen Action-Momente, die er dann hat, nutzen die Figur des Spider-Man für mich nicht besonders gut, muss ich sagen. Ja, unterm Strich war es das jetzt auch. Also man sieht, so mega begeistert war ich nicht, aber der Film hat mich auch nicht extrem enttäuscht. Es war einfach genau die lauwarme Suppe, die ich erwartet habe. Die tut niemandem weh, aber nochmal bestellen würde man sie wahrscheinlich nicht. Und das war's damit auch vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich, wenn denn alles glatt geht, wieder mit ein bisschen Seriencontent. Wenn alles gut geht, habe ich einen neuen Gast beim nächsten Mal und spreche über Fargo und Better Call Saul, die jeweils dritten Staffeln davon, die ja seit einigen Wochen schon durch sind. Es ist ein bisschen schwer zu organisieren mit diesem Gast, aber wenn es hinhaut, dann hören wir uns sehr, sehr bald wieder, und dann geht's in die TV-Landschaft zurück. Bis zum nächsten Mal.
The Top Offer.